Generation, der Podcast der Jusos in Hessen.
Wenn die Technik es erlaubt.
Hallo und herzlich willkommen zu Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Nathalie Pavlik, ich bin die Vorsitzende der Jusos Hessen Süd und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Um den drastischen Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu verhindern, beschloss die Bundesregierung einen Teil-Lockdown. Neben Kontakteinschränkungen im privaten Bereich ist vor allem die Freizeitgestaltung, die Gastronomie, der Sport, die Kultur und alles, was Spaß macht, von massiven Einschränkungen und Schließungen betroffen. Mit Yannick Bill, der selbst in der Veranstaltungsindustrie arbeitet und Mitglied des Bundesverbandes für Soziokultur ist, spreche ich heute über die Lage in der Kultur- und Eventbranche. Lieber Yannick, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Hallo, freut mich, da zu sein.
Yannick, erzähl uns doch mal, was du genau machst, was dein Beruf ist und inwieweit du von den ganzen Maßnahmen gerade betroffen bist.
Ja, sehr gern. Deswegen bin ich auch heute hier. Ich habe angefangen, nach meinem Studium der digitalen Medien mich im Veranstaltungsbereich erstmal ehrenamtlich zu engagieren, aber irgendwann wurde aus dem Ehrenamt dann eben auch eine Passion und ein Beruf. Ja, das heißt im Klartext, ich bin selbst Betreiber einer Veranstaltungshalle. Wir sind eine kleine Kleinkunsthalle im Rhein-Main-Gebiet im Kreis Offenbach. Das ist das Schanz in Mülheim. Wir machen dort in normalen Zeiten Konzerte, Lesungen, Kulturveranstaltungen, Comedy und all sowas in die Richtung. Und das ist eben so, dass es am Anfang natürlich von einem sehr ehrenamtlichen Standpunkt der Veranstaltungsplanung und der Kulturlandschaft zu einem sehr, sehr großen Brocken an Arbeit geworden ist, weil wir eben auch versuchen, in den letzten 2 Jahren, seitdem ich da drin bin, voranzukommen, neue Veranstaltungsformate zu etablieren und das auch unter einem ganz sozialen Aspekt zu machen. Das heißt, Programme zu schaffen, die eine gewisse Diversität abbilden, aber auf der anderen Seite natürlich auch für verschiedene Geldbeutel da sind. Und das ist eigentlich so einer meiner Hauptsteckenpferde, die ich beruflich mache. Auf der anderen Seite habe ich noch eine Medienagentur, in der ich mich im Medien- und Film- und Fotobereich bewege, aber das soll heute nicht Thema sein.
Also dein beruflicher Alltag sieht dann quasi von der Veranstaltungsplanung her aus. Also du planst Veranstaltungen, organisierst da die Technik, genau. Alles, was dazugehört.
Genau. Okay. Also im Prinzip kann man das eigentlich damit vergleichen, dass ich einen Künstler buche oder verschiedene Künstler buche und wir dann ins Gespräch kommen, einen Deal aushandeln, dann eine Veranstaltung auf die Beine stellen, einen Termin planen, die ganze technische, aber auch die ganze gastronomische Planung drumherum. Gestalten und das dann eben auch durchführen und auf möglichst viele Gäste hoffen.
Das ist ja schon mal auch ein Bereich, wo du sehr, sehr viel auch mit anderen Bereichen quasi zu tun hast, mit Künstlern, mit Gastronomen, mit vielleicht auch Security-Menschen und so weiter.
Auf jeden Fall, ja.
Das zeigt dann immer wieder so die Ketten, die eigentlich mit dieser gesamten Eventbranche so zusammenhängen, dass das ja am Ende nicht nur die Kulturschaffenden sind, sondern eben auch diejenigen, die die Events organisieren, Veranstaltungsplaner, Securities, Gastronomen
ganz
und so weiter.
Genau, ganz genau.
Also, dass wir da auch schon über eine sehr, sehr große Berufsgruppe gerade sprechen.
Ja, und vor allem auch über eine sehr diverse Berufsgruppe, ja, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen und sehr, sehr vielen verschiedenen Schicksalen von dem Großbooker und der Großagentur bis hin zu wirklich ganz kleinen Einzelkünstlern, die sich so durch ihr künstlerisches Leben durchkämpfen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den aktuellen Debatten deutlich geworden, wie viel eigentlich dieser Bereich so ausmacht in der Gesamtwirtschaft und wie viele Menschen eigentlich auch im Eventbereich tätig sind. Ich habe einen Ausschnitt von dieser Alarmstufe Rot-Demo gesehen und da wurde von 1 Million Arbeitsplätzen gesprochen, was einem so im alltäglichen Gebrauch ja gar nicht so bewusst ist.
Genau.
Yannick, wie hat sich denn dein Alltag und dein Arbeitsleben im Zuge der Corona-Pandemie verändert? Vielleicht beschreibst du das so ein bisschen, dass die Leute auch so ein Gefühl dafür bekommen.
Also ich muss im Prinzip eigentlich da relativ früh am Anfang der Pandemie anfangen, als wir im Januar und Februar gemerkt haben, dass dieses Virus eben auch zwangsläufig irgendwann Europa und damit auch Deutschland erreichen würde, waren wir schon an dem Punkt, dass wir uns gedacht haben, naja, wir sollten jetzt vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Haben auch erstmal mehr Desinfektionsmittel gekauft, haben kleinere Maßnahmen von uns, also selbstständig halt eben eingeführt, die auch im Endeffekt ihren Sinn getan haben, aber dann spätestens Anfang Mitte März, als ich dann von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, auch aus anderen, auch teilweise größeren Häusern, gemerkt habe, dass die massive Einbrüche haben, was die Besucherzahlen angeht, wurde es dann auch bei uns ganz deutlich und ganz klar. Und dass der große Hammerschlag kam im Prinzip eigentlich, als die Empfehlung ausgesprochen wurde, keine Veranstaltung über 1000 Personen mehr zu machen. Wir fallen da für gewöhnlich eigentlich drunter, deswegen war das für uns noch nicht so dramatisch, aber es war ganz klar, dass es in den nächsten Tagen kommen würde. Und ich weiß noch wie heute, ich habe am 14. März, das war ein Samstag, hier noch ein Konzert gehabt und da waren etwa 180 Besucher da. Und dann habe ich abends in meine Mails reingeguckt und habe dann halt eben festgestellt, dass wir ab Montag im Prinzip da zumachen müssen. Ja, und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich auch eine Gastronomie daran angehängt. Und für mich war der erste Gedanke, es ist natürlich nicht gerade befriedigend, keine Konzerte, keine Comedy-Veranstaltungen mehr zu sehen, aber es ist vor allem auch gar nicht befriedigend, dass man auch eine gewisse Verantwortung über Personal hat. Ja, wir haben bei uns im Laden 6 sozialversicherungspflichtige Angestelltenverhältnisse und hatten bis zu diesem Zeitpunkt eben auch einige 450-Euro-Kräfte. Und auf einmal ist man dann so aus dem Nichts heraus mit Dingen wie Kurzarbeit und Soforthilfen konfrontiert. Und das war natürlich eine komplette gänzliche Änderung in dem Arbeitsumfeld, weil es auf einmal halt eben nicht mehr hieß, dass wir jetzt Veranstaltungen planen und durchführen und das natürlich auch mit viel Freude, mit viel Spaß verknüpft, sondern dass wir auf einmal uns mit verschiedensten Formularen rumwälzen mussten, um halt eben auch einfach kurzfristig und schnellstmöglich Lösungen zu finden, weil es ist auch kein Geheimnis, dass die Veranstaltungsbranche, wenn wir jetzt nicht gerade von Großveranstaltungen wie Rock am Ring reden, auch nicht immer die Branche ist, die mit dem größten Geldsegen gesegnet ist, sondern es ist auch da so, dass man ein Stück weit nicht darauf ausgelegt ist, eben auf Halbmast zu fahren, sondern dass man halt schon darauf ausgelegt ist, immer gut besuchte Veranstaltungen zu haben. Ja. Natürlich muss man da dann auch eingrenzen, wir sind ein Kulturbetrieb, wir sind eine kulturgeförderte Institution, das heißt, wir werden von Landesmitteln wie auch von städtischen Mitteln Kultur gefördert. Das betrifft allerdings gerade auch den Bereich der Veranstaltungen, die sich bewusst nicht tragen, also auch gerade die Veranstaltungen, wo man sagt, man gibt jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, ja, auch wenn man weiß, dass es sich vielleicht nicht extrem rein finanziell trägt, aber eben auch der rein kommerzielle Aspekt dahinter, dass man nun mal Leute hat, die dafür bezahlt werden, an der Theke zu stehen, im Service zu stehen oder auch in der Küche zu stehen. Das war für mich ein ganz, ganz massiver Einschnitt, weil ich mit meinen doch 28 Jahren erst auch nicht, oder damals noch 27 Jahren, auch nicht mich dem am Anfang gewachsen gesehen habe, dass ich jetzt auf einmal mich um diese Problematiken kümmern muss. Also es hat sich massiv geändert für mich und das ist bis heute immer noch so. Ja,
ja, das so genau kennt man das gar nicht, wenn man, ja, wenn man da nicht so nah dran ist. Also von daher vielen, vielen Dank schon mal für das Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wir Jusos sind ja auch immer davon überzeugt, dass sozialdemokratische Kulturpolitik eben bedeutet, dass man nicht nur große Prestigeprojekte fördert, sondern eben vor allem niederschwelligere, kleinere Angebote, die kostenlos oder geringfügig den Menschen zugänglich gemacht werden, um einfach Kultur für alle möglich zu machen. Genau. Und natürlich ist es dann gerade für diejenigen, die in dem Bereich tätig sind, nochmal eine Nummer härter. Wie sieht das denn aus mit den Corona-Hilfen? Habt ihr welche bekommen? Also außerhalb jetzt des Kurzarbeitergeldes, darüber haben wir schon mal gesprochen gehabt. Aber insgesamt gibt es ja schon auch Unterstützung seitens des Staates. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja okay, wir machen jetzt alles dicht und schaut zu, wo ihr bleibt.
Absolut, absolut. Also ich war natürlich am Anfang, als das alles kam, erstmal sehr überrumpelt und war zugegebenermaßen auch teilweise etwas wütend, weil ich auch mir gedacht habe, hey, ihr könnt doch jetzt nicht einfach so alles dicht machen. Ja? Im Nachhinein muss man sagen, Es war eine Situation, mit der keiner gerechnet hat, von der auch keiner wusste, wie man damit umgehen soll. Und da muss man dann auch ganz klar betiteln, dass die Bundesregierung da auch richtig gehandelt hat. Sie hat aber auch dahingehend richtig gehandelt, dass sie gleich erkannt hat, dass es gewisse Betriebszweige gibt, die Hilfen brauchen. Und es wird ja gerade im Veranstaltungsbereich wird oftmals dieser Satz gesagt, wir haben ein Berufsverbot. Das unterstreiche ich nicht zu 100%, weil ein Berufsverbot ist so gesehen nicht ausgesprochen. Es wird einem einfach die Möglichkeit genommen, seiner Arbeit zielführend nachzugehen. Ja. Und die Hilfen des Staates haben sich am Anfang, das war das massive Problem, darauf beschränkt, betriebliche Ausgaben auszugleichen. Ja. Das heißt, wenn man in einem Liquiditätsengpass war, konnte man eben diese Soforthilfe beantragen. Danach kamen die Überbrückungshilfen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das haben wir beantragt. Das kam auch relativ schnell und verhältnismäßig auch relativ unbürokratisch. Und hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Allerdings gehört es da dann auch zur Wahrheit dazu zu sagen, dass ich hier natürlich auch viele, viele gute Freunde im Bereich der Künstlerinnen und Künstler habe, die bei uns auftreten, die halt ganz knallhart sagen, hier, wir haben keine betrieblichen Ausgaben. Ja, wir sind, das sind nur wir auf der Bühne mit unseren Instrumenten oder mit unserem Mikrofon in der Hand. Wir haben nicht das, was man als betriebliche Ausgaben deklarieren kann. Und die standen auf einmal vor dem Problem zu sagen, hier, ich kann mir diese Soforthilfen nicht holen. Ich habe im Prinzip eigentlich nur einen erleichterten Zugang zu Sozialhilfe. Und das kann natürlich nicht die Antwort sein, weil es wird oftmals dann auch mit so einer gewissen, habe ich so das Gefühl, Grundarroganz gesagt, na ja, die Leute, die die Kunst machen, die sind ja so selbst dran schuld, dass sie das machen. Und es wird auch immer schön gesagt, das sind entweder die gar nicht von ihrer Kunst leben können oder die wirklich auf großen Bühnen stehen und Millionen verdienen. Aber so ist es nicht. Da gibt es eine ganz, ganz große Palette, die dazwischen ist und auf einmal mit sowas konfrontiert ist. Und was auch noch für mich ein Punkt ist, der auch aus meiner Sicht viel zu wenig behandelt wurde, ist der Bereich der 450-Euro-Kräfte. Man muss sich vorstellen, es gibt gerade in dem Bereich viele Leute, die einen normalen Job haben in irgendeinem anderen Bereich, der aber nicht gut genug bezahlt ist und sie deswegen eben noch in einer Gastronomie oder in einem Veranstaltungshaus, bei uns in Kombination mit beidem, halt nur mal arbeiten und sich dann was dazu verdienen müssen. Und denen wurde nicht geholfen. Denen konnte nicht gesagt werden, ihr könnt auf Kurzarbeitsgeld angemeldet werden und kriegt zumindest einen Teil eures Erwerbs, sondern denen musste man knallhart sagen, ich kann euch nicht beschäftigen. Ich kann gucken, wo ich noch irgendwie Geld hernehmen kann, dass ihr noch mal ein bisschen was kriegt. Wir haben dazu auch einen Sozialplan aufgestellt. Aber man muss ganz klar sagen, das ist irgendwann auch einfach nicht mehr möglich, ja, das sinnvoll zu machen. Ja,
also ich meine, die Problematik, die du angesprochen hast, ist, glaube ich, vielen auch gerade unter Jusos gar nicht bewusst. Bei 450-Euro-Kräften denkt man da an erster Stelle immer an die Studis, die neben dem Studium sich was verdienen. Aber ich glaube, die wenigsten denken da, dass wir massiv viele Menschen haben, die einfach am Ende des Monats nicht entsprechend von ihrem Lohn leben und sich da leben können und sich da was dazu verdienen.
Ganz genau.
Diejenigen, denen es quasi sowieso schon schlecht ging, denen geht das jetzt massiv viel schlechter und um die kümmert sich auch niemand. Das ist tatsächlich ein Problem.
Genau.
Und bei den Künstlerinnen und Künstlern hast du ja die Problematik, die man ja auch im Bereich der Selbstständigen hat, angesprochen. Also viele Selbstständige, die wollen nicht ihr komplettes Vermögen offenlegen, um dann Sozialhilfe zu bekommen, sondern da geht es ja schon darum, dass die halt eben selbstständig sind und Unterstützung für ihre Arbeit brauchen und nicht unbedingt in die Sozialhilfe fallen wollen. Also das sind ganz ist, glaube ich, auch ein Thema, was auch unfassbar viel mit Emotionen und Empathie gegenüber Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, zu tun haben. Das
klar.
Noch nicht sensibel genug behandelt wird, das stimmt. Ja. Yannick, was würdest du, also du hast jetzt zwei Bereiche angesprochen, 450-Euro-Kräfte, Umgang mit Selbstständigen, was würdest du denn ansonsten anders machen? Also ich habe unfassbar viele Interviews von Gastronomen oder auch Menschen aus der Eventbranche gesehen, die das ganze Lockdown-Light-Programm so gar nicht toll finden. Die sagen, ja, warum werden die Schulen offen gelassen, aber irgendwie wir, die jetzt auch Hygienekonzepte und Abstandsregelungen und Co. Trennwände angeschaffen haben und Konzepte umgesetzt haben, dass das einfach unter den Corona-Bedingungen funktionieren kann. warum die jetzt quasi schließen müssen, während ja Bazillenorte oder Orte, wo ganz viele Menschen aufeinander kommen, wie die Schulen oder die Kitas und da eben auch nicht alles so eingehalten werden kann wie in einem Restaurant, einfach weil Kinder Kinder sind beispielsweise, warum die dann offen bleiben und die schließen müssen. Das ist ja eine sehr streitbare Frage. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören.
Ja, sehr gern. Also im Prinzip muss man vorweg eins sagen, ich glaube, dieser ganze Bereich würde auch ein Stück weit, wenn man es wirklich im Detail und in Gänze hier gerade dokumentieren würde, den Rahmen eines solchen Podcasts ein Stück weit sprengen. Aber was man in aller Kürze oder in möglicher Kürze auf jeden Fall sagen kann, ist, was ich ganz immens merke, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da greife ich auch ein Stück weit die eigenen Kolleginnen und Kollegen an. Es kann nicht sein, dass man Bildungsangebote gerade in Sachen Kita und Schule und halt eben die Situation der Gastronomie und der Veranstaltungsindustrie gegeneinander aufwiegelt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das passiert und das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Man muss es separat voneinander betrachten. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Auffassung, dass es schon sehr, sehr unbefriedigend ist, wenn man dann ab Mitte Mai wieder aufmachen kann, unter gewissen Voraussetzungen auch in einem gewissen Maß wirtschaften kann und man auch wieder Möglichkeiten hat, die vorher halt eben in den Anfangsmonaten der Pandemie nicht möglich waren, dass einem dann halt eben Anfang November gesagt wird, okay, jetzt ist wieder dicht, ja, und es nachweisbar einfach relativ verhältnismäßig wenig Fälle gibt. Also bei uns im Haus beispielsweise und auch in Häusern von vielen bekannten Kolleginnen und Kollegen ist es ganz klar so, dass es da keinen einzigen Fall gab. Also wir haben jegliche Maßnahmen, die es so gab, getroffen. Wir haben selbst in der Zeit, wo man gewisse Lockerungen hatte, selbst da haben wir uns strikter dran gehalten, als wir eigentlich gemusst hätten. Einfach weil wir auf der einen Seite gesagt haben, gehen wir lieber mit einem guten Beispiel voran und es bricht sich halt dann auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er halt zum Platz geht und halt eben da eine Maske halt trägt, bis er am Platz ist. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich verstehe die die Bundesregierung ein Stück weit an der Stelle, muss man ganz klar sagen, weil man halt eben auch mittlerweile merkt, dass die Maßnahmen, die wir bis dato haben, halt eben jetzt nicht mehr ziehen. Ja, das muss man einfach so benennen. Die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Und dass man dann halt eben auch alle Möglichkeiten abwiegt, ist verständlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, als diese Nachricht kam, habe ich sie schon erwartet gehabt. Muss aber auch sagen, als Olaf Scholz eben meinte, ja, man könne über neue Soforthilfen nachdenken, die 75% des Vorjahresumsatzes beinhalten oder annähernd beinhalten, war ich sehr, sehr froh, dass er diesen Vorstoß gemacht hat. Und ich möchte mal wagen zu sagen, dass er das auch gegen einen gewissen Widerstand gegen vielleicht sogar die eigenen Koalitionspartner gesagt hat und ob mit Sicherheit auch gegen Widerstand der Opposition in Teilen. Aber er hat es gemacht und jetzt müssen natürlich auch Taten folgen. Aber man merkt, dass die Bundesregierung ganz klar daraus gelernt hat, dass es eben nicht nur um betriebliche Kosten geht, sondern auch ganz knallhart einfach ums Überleben und ums Miete zahlen, ums Essen und Getränke einkaufen und ums Private an der Stelle auch. Ja. Für mich persönlich ist es ganz klar so, ich sitze jetzt gerade in dem Moment bei mir in der Halle ganz alleine. Ich habe ja einen Schlüssel, von daher kann ich da auch rein.
Aber, ein bisschen einsam dann, oder?
Ein bisschen sehr einsam. Ja, vor allem habe ich gerade die Heizung vor ein paar Tagen runtergedreht, um Kosten zu sparen. Das heißt, hier ist es auch super warm gerade, aber das ist nicht so schlimm. Nee, aber für mich persönlich ist es ganz klar im Moment der Fall, dass für mich irgendwo zwei Herzen schlagen. Auf der einen Seite natürlich schon der Aspekt der Gesundheit, der einfach immens wichtig ist, weil, benennen wir es mal ganz, ganz klipp und klar, wenn das weiter so geht und sich nicht irgendwann mal Besserung einstellt und auch eine gewisse Normalität irgendwann einstellt durch Impfstoff oder was auch immer, dann wird es solche Institutionen wie uns oder eben auch viele andere irgendwann nicht mehr geben. Ja? Und die Frage ist halt, ob man in einer Welt leben will, in der es wirklich nur noch darum geht, zu arbeiten und dann nach Hause zu gehen und vielleicht Netflix zu konsumieren. Das ist auch nicht das, was irgendwie eine gewisse Glückseligkeit beinhaltet. Auf der anderen Seite schlägt bei mir aber natürlich auch das Kulturherz. Ich sehe ganz klar, dass wir im Moment gerade, im Prinzip habe ich das eben schon gesagt, ein gewisses Aussterben haben, aber auch ganz klar ein wirtschaftlicher Aspekt, den man einfach auch nicht kleinreden darf. Ja. Deswegen habe ich schon von Anfang an gesagt, ich würde mich niemals als Kritiker darstellen, was dieses Virus angeht, aber ich sehe mich schon als gewisser Kritiker, was die Folgen von Maßnahmen angeht. Und ich sehe im Moment gerade einen ganz immensen Lerneffekt bei der Bundesregierung, weil sie halt eben jetzt merken, dass man was machen muss und dass man halt eben auch auf die Branche, gerade jetzt auf uns gemünzt, halt eben auch hören muss. Und wenn jetzt eben auch die finanziellen Taten folgen, dann bin ich eigentlich verhältnismäßig der Situation entsprechend entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wird halt auch kommen. Ja,
ich glaube, man sieht an der Stelle halt auch, dass Politiker eben auch Menschen sind und für die ist das alles auch sehr neu und es gibt nicht den hundertprozentig richtigen Weg gerade oder zumindest keinen, den wir so kennen. Und und dass da Lerneffekte zustande kommen und sowas, das zeigt nun mal, wie menschlich und wie lebhaft auch Demokratie und irgendwie unser gesamtes politisches System ist, was ich auch enorm wichtig finde, immer wieder zu betonen, weil man sagt ja immer, ja, die Politiker haben mal wieder was entschieden und so, als sei es irgendwie ein Apparat, ja, sondern am Ende sind das halt Menschen, die auch mal Fehler machen, auch lernen und so funktioniert Demokratie nun mal. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du betont hast, dass das Gegeneinander ausspielen zwischen Schule und Gastronomie auf gar keinen Fall der richtige Weg ist. Mir tut das auch immer wieder weh, wenn dann Leute sagen, ja, dann bleiben halt die Kitas und die Schulen offen, aber ich kann nicht mehr ins Restaurant. Wir haben ja am Anfang oder beziehungsweise beim ersten Lockdown gesehen, was das für die SchülerInnen bedeutet, wenn sie eben keinen Unterricht mehr erhalten und das ganz oft digitaler Unterricht eben gar nicht so funktioniert und wir Gefahr laufen, eine gesamte Generation zu verlieren oder beziehungsweise den Anschluss an irgendwie Bildung und einfach Chancengleichheit im Bildungssystem verlieren. Und ich glaube, das ist ein unfassbar großes gesellschaftliches Problem, weswegen ich auch wichtig finde zu betonen, dass man solche Bereiche auf jeden Fall nicht gegeneinander ausspielen sollte. Da danke ich dir auch für dein klares Statement für.
Ist auch für mich ganz, ganz wichtig, weil es im Endeffekt nämlich noch mehr zu einer Spaltung führt. Ich meine, wenn man es mal ganz klar benennt, dieses ganze Thema spaltet im Moment die Gesellschaft in viele verschiedene Lager und da sollte man nicht noch weiter Benzin ins Feuer gießen, ja, ganz klar.
Ja, und Angela Merkel hat ja auch in ihrem Interview betont, ja, dass die halt eben Teilbereiche offen gelassen haben, aber was wäre denn die Konsequenz, um irgendwie trotzdem die Zahlen einzudämmen, dass man alles dicht macht und das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Also da fand ich ihr Interview schon auch sehr gut tatsächlich. Ich bin jetzt nicht der große Merkel-Fan, aber ich finde, sie hat schon einige richtige Entscheidungen getroffen in letzter Zeit.
Ja, absolut.
Und auch die richtigen Signale an die Bevölkerung gesendet. Das muss man schon anerkennen. Ja, Jannik, du hast gesagt, das verändert sich sehr viel. Also du bist jetzt auch allein in deiner Halle. Man hat das zum einen Teil vom quasi dem Aussterben des Kulturbereichs die Konsequenzen davon gesprochen, wo man sich tatsächlich erstmal bewusst wird, wie ist denn das dann eigentlich, wenn Clubs aussterben, wenn Kulturangebote aussterben und wir tatsächlich dann nach Hause kommen und vielleicht nur noch Netflix oder so zur Verfügung haben. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr traurige Welt. Nichtsdestotrotz sehe ich auch in der gesamten Pandemie, auch im Kulturbereich, Chancen oder ich habe zumindest einige positive Beispiele auch schon beim ersten Lockdown vernehmen können. Zum Beispiel ganz präsent war ja Igor Levit, der dann auf Twitter Klavierkonzerte gegeben hat oder irgendwie digitale Partys, die dann gestartet worden sind, wo DJs aufgelegt haben. Also die Jusos haben zum Beispiel so einen digitalen Christopher Street Day gemacht. Also auch durchaus auch Konzepte, die schön waren. Zwar nicht das Gleiche, wie wenn man sich real begegnet. Das ist einfach traurig, so eine Distanz zwischenmenschlich, aber trotzdem Lichtblicke in dieser ziemlich düsteren Zeit. Ich glaube, dass das durchaus auch eine Chance sein kann, um so ein paar Bereiche auch zu revolutionieren, auch in die ins digitale Zeitalter zu tragen. Wie siehst du das? Arbeitet ihr selber mit neuen Formaten jetzt unter Corona? Macht ihr euch Gedanken darüber überhaupt? Oder glaubst du, dass das Gefühl des Live-Konzertes oder der Live-Veranstaltung, wo Menschen zusammenkommen, einfach so nicht irgendwie wiedergegeben werden kann, wenn man das digital macht und ihr verzichtet vollkommen auf solche Formate? Oder wie stehst du zu den ganzen Themen?
Also ich sag mal so, ich betrachte Livestream-Konzerte oder Livestream-Veranstaltungen generell als eine Bereicherung. Und da muss man auch ganz klar sagen, es ist schon ziemlich traurig, dass es eine Pandemie braucht, damit wir mal merken, dass es digitale Möglichkeiten gibt, weil die gab es ja auch schon vorher. Ja? Also die gab es auch schon vor Corona. Und man hat sie relativ wenig genutzt und es ist schon schade, dass es da sowas braucht, um irgendwie das ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Stichwort auch an der Stelle mal Homeoffice. Ganz
davon abgesehen. Ja, oder digitaler Unterricht, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, wo du erstmal merkst, wie eigentlich nicht digitalisiert wir sind, ja.
Also. Genau. Aber auf dieses Thema Livestream zu kommen, ich war und bin kein großer Fan davon. Ich habe immer da den gleichen Satz gesagt. Das ist für mich maximal eine Ergänzung, aber es ist kein Ersatz, ja. Und das muss man halt auch mal so benennen. Livestreame sind für gewisse Programminhalte mit Sicherheit eine coole Bereicherung. Auch gerade in Anbetracht dessen, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen würden in eine Normalzeit, wenn du Menschen die Möglichkeit geben kannst, die vielleicht auch gerade jetzt nicht den Geldbeutel haben, zu sagen, hier, ich gucke mir irgendein großes Konzert mal von zu Hause vom Bildschirm an und habe trotzdem ein gewisses Feeling dabei, muss aber dafür weniger oder gar nichts bezahlen, dann ist es auf jeden Fall eine coole Bereicherung. Aber in der jetzigen Zeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es am Ende des Tages doch irgendwo bei vielen Leuten zu einer neuen Normalität wird. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man das halt auch benennt. Das ist sollte nicht neue Normalität werden, sondern es sollte ganz klar das angestrebte Ziel sein, irgendwann mal in einer absehbaren oder auch nicht absehbaren Zukunft wieder so Veranstaltungen erleben zu können, wie sie vorher mal waren. Und ich hätte mir gewünscht, dass da halt auch viele Kulturschaffende früher ein Bewusstsein für entwickelt hätten. Weil wir merken im Prinzip eigentlich erst jetzt, seit so 2-3 Wochen, dass sich auf einmal viel mehr Stimmen erheben. Ja, es gab im August die erste Alarmstufe Rot-Demo in Berlin, es gab ein paar andere in verschiedenen Bundesländern. Jetzt die zweite in Frankfurt ist in 2 Wochen wieder eine. Also es kommt massiv mehr in die Köpfe der Leute. Ich habe neulich durch mein Facebook-Profil gescrollt und habe gesehen, wie viele dieses Banner haben mit dem ohne Kultur wird's still. Aber es ist eigentlich viel zu spät. Ja, man hat sich so eine gewisse Zeit lang über den Sommer oder auch über den Frühling in so einer Paralyse befunden, wo man gesagt hat, naja, wir haben ja stattdessen Livestreame. Und das fand ich immer schwierig. Wir haben das zwar auch genutzt, gebe ich zu. Was wir aber viel mehr versucht haben, weil am Ende des Tages geht es ja darum, irgendwo ein Stück weit Geld zu generieren, um seine Kosten zu tragen. Wir haben stattdessen eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, in der wir den Leuten Angebote gemacht haben, die sie einlösen können, sobald das mal alles vorbei ist. Und das hat gezogen. Ja? Wir haben gemerkt, dass Livestream-Angebote zwar auch ganz nett waren und irgendwie auch eine coole Ergänzung waren, aber halt auch nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da nicht der größte Befürworter davon. Es sei denn, es ist im Gedächtnis der Leute nach wie vor so verankert, dass es halt eben nur eine Ergänzung ist. Ja,
genau. Ich glaube, was man immer wieder vergisst, ist, Menschen sind soziale Wesen, die brauchen auch Kontakt zueinander. Und ich finde das schon traurig, wenn man, also ich habe ganz viel Black Mirror geguckt und da gibt es ja auch so Blick in die Zukunft, wenn dann wirklich irgendwie all dieses Menschliche, dieses Empathische zueinander, das Soziale, man feiert mal zusammen, man spricht richtig miteinander und schreibt nicht nur. Wenn das verloren geht, ist das doch irgendwie gruselig in einer Gesellschaft. Ich bin zwar durchaus technisch optimistisch, ich mag Technik gerne, aber ich glaube, dass ein Ausgleichsmaß sein geben soll und wir jetzt nicht immer nur auf die Bildschirme starren, sondern vielleicht auch rausgehen ins Freie oder auf ein Konzert und so weiter.
Genau. Wenn ich da noch etwas ergänzen dürfte.
Gerne.
Gerade da ist es auch noch ein ganz immenser Aspekt, dass ja, die Menschen sich absolut nach diesem persönlichen Kontakt sehnen. Und bei allem Verständnis für neue Lockdowns und für neue Maßnahmen, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch mit so einer gewissen Naivität daran gegangen wird, weil glaubt man allen Ernstes, dass sich die Leute nicht trotzdem treffen? Ich meine, der Großteil der Gesellschaft ist verantwortungsbewusst, aber ganz knallhart gesagt, wenn ich 5 junge Leute bei mir im Laden habe, die ein Bierchen trinken, ja, dann kann ich kontrollieren, dass die dort alle Regeln einhalten. Wenn sich aber mehr Menschen im privaten Raum treffen, glaubt irgendjemand allen Ernstes, dass man jeden Einzelnen, der das macht, erwischt, indem die Nachbarn was merken und die Polizei anrufen? Ich glaube schon, dass da viele clever genug sind, sich nicht erwischen zu lassen. Und das halte ich für eine deutlich größere Gefahr, als wenn man kontrolliert in eine Gaststätte geht und kontrolliert da sein Essen isst und seine Getränke trinkt. Nur mal so am Rande. Die Leute suchen sich ihre Möglichkeiten, um halt eben auch den sozialen Kontakt nach wie vor pflegen zu können. Und das muss man halt irgendwie auch kanalisieren und als Politiker halt auch begreifen.
Ja, definitiv. Auch Sozialräume für Jugendliche. Wobei ich halt trotzdem am Ende glaube, dass du als Politik oder Regierung eben eher Einfluss darauf nehmen kannst, die Gastronomie oder die Eventbranche oder den Freizeitbereich im Fitnessstudios oder Co. Zu kontrollieren und da Einschränkungen durchzuführen, als das halt im privaten Bereich möglich ist. Ich glaube nicht, dass wir so in einen Moment kommen wollen, in dem irgendwie die Polizei dauerhaft hier vor der Tür steht.
Also, ja, genau.
Das ist halt auch immer so die Gegenseite. Aber definitiv ist das so, dass das dann im Zweifel kontrollierter stattfinden kann als in den privaten Bereichen. Ja. Wie gesagt, also ich finde es gut, dass du das auch betont hast, dass natürlich auch die ganzen Livestream und neue Formate, die entstanden sind, als Ergänzung stattfinden können, aber dass die Kulturangebote nicht komplett ersetzen. Und dass man sich das auch immer wieder so ein bisschen ins Bewusstsein holt. Janik, wenn du jetzt selber mal für einen Bereich oder für einen Tag lang die Gesetzgebung machen könntest und selber quasi in der Regierung bist mit deiner absoluten Mehrheit, was würdest du denn anders machen oder was würdest du auf jeden Fall direkt umsetzen oder vielleicht irgendwie ganz neue Ideen reinbringen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich meine, in unserem kleinen Mülheim im Stadtparlament sitze ich ja für die SPD und da haben wir eine Zweidrittelmehrheit mit der CDU. Das ist immerhin auch schon mal was, aber das ist weit, weit entfernt von einer absoluten Mehrheit in Gesetzgebung auf Bundesebene.
Ich kenne es genau anders.
Ja, das, ja, glaube ich, ja, nee, aber das stimmt schon. Was ich anders machen würde, das ist, glaube ich, auch schwierig in wenige Worte zu fassen. Ich würde viel mehr versuchen, verschiedene Disziplinen von verschiedenen Menschen an einen Tisch zu holen als Politik und ganz klar zu benennen, die Fakten auf den Tisch zu legen, so viel Geld haben wir, das Virus können wir nicht, mit dem können wir nicht verhandeln, das ist so, wie es ist, ja. Und wie kommen wir am Ende des Tages irgendwo über diese Krise drüber? Weil diese Ketten, die dahinter stehen, wie du es am Anfang schon erwähnt hast, ja, da hängt dann halt irgendwie von den Putzkräften über die Securities, über den Gastronomen, jetzt aus meinem Bereich zumindest gesehen, bis hin zu den Künstlerinnen und Künstlern extrem viel dran. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass Politik und Branche noch zu wenig miteinander reden. Ja? Und man müsste im Prinzip eigentlich mal die Fakten auf einen Tisch legen und mal halt auch ganz klar benennen, ab dem Zeitpunkt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir im Prinzip einen Tod sterben müssen, mal ganz doof gesagt. Und die harte Realität sieht ja eigentlich so aus, wenn irgendwann mal finanzielle Möglichkeiten nicht mehr da sind von Staatsseite aus, was man dann auch natürlich irgendwo verstehen kann, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir wirklich sagen müssen, okay, jetzt lockern wir und gehen halt das Risiko ein oder wir und konfrontieren uns mehr damit oder wir machen halt eben dicht und es stirbt halt ein Teil unseres Miteinanders. Ich würde ehrlich gesagt nicht anfangen, irgendwelche Gesetze zu erlassen oder irgendwie krasse Veränderungen durchzuführen, weil wir sehen, was es in anderen Ländern bewirkt. Ja, es ist für mich im Prinzip eigentlich das Essentielle zu sagen, wir bringen alle Folgen der Ursache und alle Folgen der Maßnahmen auf einen Tisch und gucken, wie wir den bestmöglichen Kompromiss daraus kriegen. Aber das braucht halt einen ganz klaren Dialog zwischen Regierung, auch zwischen Regierung und Opposition an der Stelle, und eben auch den einzelnen betroffenen Branchen, die halt eben härter von dieser Pandemie betroffen sind. Und ich finde zum Beispiel jetzt gerade in Hessen merkt man es immens, Schwarz-Grün macht das gar nicht. Schwarz-Grün interessiert sich nicht dafür. Ich finde es schon sehr bezeichnend, dass die Oppositionsparteien, allen voran die SPD, die AfD nicht, aber die lassen wir auch mal außen vor, auf uns als kleinen Laden zugekommen sind und von uns wissen wollten, hier, wie geht's denn euch? Wir würden das gerne in den politischen Prozess bringen. Ja? Von Grünen und CDU kam gar nichts. Ja? Ich meine, Tarek El-Wazir kommt hier quasi um die Ecke. Ja? Der kennt uns, ja, und der könnte eigentlich auch mal sagen, hier, ich will mal wissen, was los ist. Aber da kommt halt gar nichts. Und dieser Dialog, das ist eigentlich das, was das absolut Essentielle für diese ganze Debatte ist. Und das fehlt. Das fehlt absolut.
Ja, danke für den Gedanken, der mich jetzt gerade auch noch mehr zum Denken anregt, aber unsere Zeit leider auch schon so weit vorangeschritten ist. Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick und deine Anregungen auch in deine Arbeit und in die Lage eben in der Veranstaltungsindustrie. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Dankeschön geht dann diese Leute, die da gerade in der Gastronomie, im Sport und in der Eventbranche arbeiten und ein ganz, ganz großes Opfer für die Gesellschaft bringen in ihrem persönlichen Umfeld. Ich finde das wichtig, was du zum Schluss gesagt hast, dass man miteinander sprechen muss, aufeinander Acht geben muss, Empathie zeigen muss und sich vielleicht auch mal über den Tellerrand von einem selber bewegen sollte und gucken, nach links und rechts schauen sollte, was die Mitmenschen angeht und wie das denen gerade geht und wo der Schuh denn sonst noch so brennt. Auf jeden Fall sehr, sehr anregender Gedanke. Ich danke dir, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei unserem Podcast dabei zu sein. Ja. Ja, nächste Woche wird für euch Sophie wieder am Start sein und ja, ich bin selbst schon ganz gespannt, was sie sich überlegt hat. Sie hat nämlich Examen geschrieben und ist jetzt Theologin und hat sich bestimmt eine spannende Folge für euch überlegt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und Dankeschön und bis bald.